Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Rettet meine Welt. Mit dieser Parole kämpfen seit Wochen Schüler und Schülerinnen der Fridays for Future-Bewegung um die Aktivistin Greta Thunberg für eine nachhaltige Klimapolitik. Einen zusätzlichen Schub erhielt die Bewegung zur Europawahl durch die millionenfach wahrgenommene Videobotschaft des YouTubers Rezo mit dem provokanten Titel »Die Zerstörung der CDU«. Die weltumspannende Klimabotschaft und das Video verbindet der Kampf gegen die etablierten Parteien. Sind die überhaupt noch auf der Höhe des gesellschaftlichen Diskurses? Ist hier ein offener Kulturkampf zu beobachten oder der normale Generationengap? Der Berliner Soziologe Simon Theune erforscht die sozialen Protestbewegungen unserer Zeit. Er arbeitet an der Technischen Universität Berlin im Zentrum Technik und Gesellschaft. Zuvor war er Mitgründer des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Mit Simon Theune unterhielt sich Norbert Seitz.
Simon Theune, dieser Tage wird häufig vom digitalen 68 geredet. Versucht hier wieder mal die ältere Generation der Jungen ihr Deutungsmonopol aufzuzwingen? Oder was an dem aktuellen Protest ist völlig anders und neu und absolut nicht vergleichbar mit der Historie?
Also ich finde allein schon den Begriff 68 oder die Chiffre 68 problematisch. Und das liegt daran, dass das sehr stark symbolisch aufgeladen ist als ein Generationenkonflikt, als ein Auslöser der Liberalisierung, auch weil die Beteiligten sehr stark das Bild von 68 mitgeprägt haben. Das heißt, wir haben auch im Nachhinein das Phänomen, dass sich sehr viele zu 68ern erklären, die damals gar nicht dabei gewesen sind. Wenn man sich die Zahlen anguckt, da sind wenige 10.000 Leute auf der Straße gewesen. Das war kein Massenphänomen. Und genauso war es auch nicht so, dass sich jetzt alle Leute in der Generation mit der Verwicklung ihrer Eltern in den Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben. Das war nicht in allen Familien so. Insofern finde ich diese Chiffre 68 schon problematisch. Und ich wäre auch gegenüber den Fridays for Future mit diesem Generationenbegriff vorsichtig. Also ich leugne nicht, dass der eine Rolle spielt. Generation ist wichtig, weil das ein mobilisierender Faktor ist. Es gibt eine Wahrnehmung, wir sind als Jugend betroffen von einem Phänomen und wir sind als Jugend aufgerufen zu handeln. Das sieht man schon sehr stark. Es geht um unsere Zukunft. Das ist was den Handlungsdruck erhöht. Aber es gibt auch ein sehr starkes Bewusstsein dafür, dass man Kooperationspartner, Bündnispartner in vorhandenen sozialen Bewegungen hat, in den Parteien und dass man auch auf die angewiesen ist. Und insofern sehe ich gar nicht, dass so eine starke Frontstellung aufgebaut wird von den Jugendlichen.
Ja, die Revolution beginnt in der Schule, hieß es früher mal. Lässt sich das neue Selbstbewusstsein, Stichwort Schule schwänzen, für die Zukunft des Planeten oder gar Proteste gegen Mathe, Abitur, Prüfung nur mit Zorn oder Wut erklären? Sie haben das ja eben auch schon von Kooperationsbereitschaft gesprochen. Woher kommt die Zivilcourage, wovor doch über allzu viel Angepasstheit lamentiert wurde?
Ja, da muss man grundsätzlich fragen, wie kommt es zustande, dass sich Menschen aufgerufen fühlen, auf die Straße zu gehen? Und es gibt ja an allen Ecken und Enden Anlässe genug, auf die Straße zu gehen. Aber es reicht eben in den meisten Fällen nicht, auch sich zu engagieren und das Gefühl zu haben, dass sich tatsächlich was verändern kann. Und das hat sich jetzt in der Situation sehr stark verändert. Also wir haben eine Situation, in der es ein Bewusstsein dafür gibt, dass es ein drängendes Problem gibt und das ist immer eine Konstruktionsleistung in sozialen Bewegungen, die müssen immer plausibel machen. Es gibt ein Problem, wo Handlungsdruck ansteht, wo wir handeln müssen, wo wir etwas tun müssen. Und auf der anderen Seite gibt es auch das Gefühl, es gibt nicht nur dieses drängende Problem, sondern auch ein Möglichkeitsfenster, tatsächlich auch Veränderungen voranzubringen. Und das hat natürlich auch sehr stark mit der Reaktion zu tun, dass es Unterstützung aus der Wissenschaft gibt. Das sind alles Punkte, die sehr stark diese Proteste befeuern. Und dazu kommt, dass es mit Greta Thunberg auch eine Symbolfigur gibt, die erstmal nicht nur diese Position sehr offensiv und auch sehr kompromisslos vertritt, sondern auch eine Protestform gefunden hat, die sehr gut damit zusammenpasst. Also genau diese Haltung zum Ausdruck bringt. Es hat keinen Sinn, zur Schule zu gehen, wenn in 30, 40 Jahren die Erde unbewohnbar ist. Und das ist die Haltung, die die Jugendlichen in der Form auf die Straße bringt.
Klimapolitik als Siegel einer politischen Generation, um die von Ihnen bereits erwähnte jungcharismatische Protagonistin Greta Thunberg, die sich Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen geschrieben hat. Rettet meine Welt, die Natur macht keine Kompromisse, heißt es. Wir sind die Generation, an der es ist, den Klimawandel und das Wirtschaftssystem zu bekämpfen. Kurzlebige Bewegungen in den letzten 10 Jahren gegeben. Wir kommen im Einzelnen noch darauf zu sprechen. Wie lange trägt diese Botschaft?
Also erstmal ist erstaunlich, dass ein Protest, der jede Woche angesetzt ist, überhaupt so lange am Leben gehalten wird. Also es ist von Anfang an eine Herausforderung, wenn man sagt, wir treffen uns jede Woche, da die Spannung zu halten und auch dauerhaft Leute anzuziehen zu Protesten. Das ist gelungen aufgrund der ziemlich einzigartigen Situation, dass es eben Unterstützung von bestehenden Bewegungsorganisationen und Parteien gibt, die schon lange an dem Thema dran sind. Das heißt, die Fridays for Future sind nicht aus dem Nichts entstanden, sondern es gab vorher die Proteste am Hambacher Forst, es gab Ende Gelände, die Aktionen von zivilem Ungehorsam in Braunkohletagebauen. Es gab große Klimaproteste in Berlin und anderswo, auch am Hambacher Forst. Das heißt, es gab ein Bewusstsein schon dafür, dass wir es hier mit einem Problem zu tun haben, das angegangen werden muss. Und das ist die Gelegenheitsstruktur, in die diese Proteste hineingeboren worden sind. Und die Tatsache, dass es dann in der Folge eben auch Unterstützung aus der Wissenschaft gab, dass es auch aus der Politik und aus den Medien die Rückmeldung gab, ja, im Grunde genommen seid ihr auf dem richtigen Weg. Das sind sozusagen alles Faktoren, die dazu beitragen, dass man eben nicht nach der 6., 7., 8. Woche, wo man auf einem Streik ist, sagt, jetzt macht es keinen Sinn mehr, sondern das Gefühl ist eher da, jetzt passiert was und wir müssen den Druck aufrechterhalten.
Nun gibt es auch Kritiker, die sich an dem missionarischen Duktus stoßen. Rettet meine Welt. Sie vermuten einen modernen Kinderkreuzzug und fast eine religiöse Erweckungsgemeinschaft. Politikversagen lasse sich aber nicht mit Hypermoral bekämpfen, die zu Vereinfachung und unfairer Schuldzuweisung tendiere. Was ist dran an dieser Kritik?
Das ist vielleicht auch eine Verbindung zu 1968. Also es gibt bei Protesten immer eingespielte Reaktionen, auch um Protest zu delegitimieren, um ihn lächerlich zu machen. Und das sind Argumente oder Thesen, die gestreut werden von denen, die was zu verlieren haben, die in der Machtposition sind und in Gefahr sind, die zu verlieren, die im Moment vom Status quo profitieren. Zum Beispiel, weil es sich nicht lohnt, eine radikale Verkehrspolitik zu machen oder eine radikal andere Verkehrspolitik zu machen, wenn man mehrere hunderttausend Euro von der Automobilindustrie bekommt. Oder weil man Interesse daran hat, dass Geflüchtete als die größte Gefahr für Deutschland wahrgenommen werden und eben nicht der Klimawandel. Insofern hat man diese Argumentation immer wieder. Religiöse Züge hat zum Teil die Berichterstattung über Greta, aber ich glaube, dass das in den Fridays for Future ein bisschen anders aussieht. Also da gibt es keine Verehrung und keine Anbetung von Greta Thunberg, sondern sie spielt eine wichtige Rolle als eine Symbolfigur. Aber was man den Protesten kaum vorwerfen kann, ist, dass sie utopistisch sind oder ideologisch verbrämt, sondern das Erstaunliche darin ist ja gerade, dass sie sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse berufen und dass die Wissenschaft selbst auch das Gefühl hat, sie sind durch die Proteste eigentlich an einen Punkt gekommen, wo die Umsetzung, die lange gefordert worden ist, jetzt auch von den Wissenschaftlern verlangt, dass sie tätig werden müssen.
Der YouTuber Rezo traf mit seiner 55-minütigen Videobotschaft einen Nerv. Kein Bock mehr auf die vielen Vertröstungen, Aufschübe, falschen Versprechen einer Politik des Stillstandes, wo es doch beim Klimawandel um alles geht. Zunächst hat sie das gewaltige Echo auf diesen Paukenschlag eines Einzelnen überrascht.
Überrascht in der Form hat mich das sehr wohl, weil wir hatten vorher schon viele Beispiele dafür, dass sich Diskussionen, die über soziale Medien geführt werden, auch auswirken auf politische Debatten und dass sie auch eine Wucht annehmen, die in den politischen Bereich hineinwirken und auch zu Diskussionen und auch zu Regelungen führen. Aber erstmal ist ja dieser Impuls, die Welt ist schlecht, was hindert euch daran, das zu ändern? Das ist erstmal ein vor allen Dingen bei Jugendlichen oft vorzufindender wichtiger Antrieb überhaupt für gesellschaftlichen Wandel, der dazu führt, dass die Menschen sich Fragen stellen, wie könnte es denn anders aussehen? Und der nächste Schritt wäre dann zu verstehen, warum Regierungen und nicht nur die CDU, sondern auch andere Regierungen sich mit herrschenden Verhältnissen arrangieren und eben nicht ohne äußeren Druck auch zu radikalen anderen Politik bereit sind. Das heißt, man muss auch über gesellschaftliche Machtverhältnisse sprechen. Wenn wir uns angucken, wir haben in Deutschland mächtige Energieversorger, entweder mit einer Klage über 3,5 Millionen Euro drohen nach dem Atomausstieg oder weil sie in den Kommunen sehr gut verankert sind. Und das sind sozusagen die Bedingungen, die erklären, dass Angela Merkel sich 2007 als Klimakanzlerin hat feiern lassen, aber im Grunde genommen das drängendste Problem, nämlich die Braunkohleverstromung, seitdem überhaupt nicht angegangen worden ist politisch, beziehungsweise erst im letzten Jahr politisch angegangen worden ist.
Wir erleben dabei eine erschreckende Hilflosigkeit der traditionellen Parteien im Umgang mit dem digital organisierten Jugendprotest. Um das kurz an drei Beispielen zu erläutern, Frau Kramp-Karrenbauer blamierte sich mit der Forderung nach schärferen Regeln. Katharina Barley von der SPD schien bei der Reform des Urheberrechts wie die Parteifahne im Wind auf dem Willy-Brandt-Haus zu flattern. Und selbst Liberalen-Chef Christian Lindner, der sich gern als ewig jung gibt, wirkte mit seinen Experten- oder Profi-Hinweisen wie ein autoritärer, weißer, alter Mann. Es scheint so viel Miss- und Unverständnis, ja Ignoranz war selten hier. Es scheint eine Generationsspaltung, Kommunikationskrise, ja ein Kulturkampf im vollen Gang. Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, was man daran ablesen kann, ist vor allen Dingen, dass es eine Lücke zwischen verschiedenen Kommunikationskulturen gibt. Das heißt, im politischen Kalkül der Union und auch der anderen Parteien sind die digitalen Kulturen noch nicht angekommen, die sich im Umfeld von neuen Technologien gebildet haben. Das ist bei Twitter ein bisschen anders, aber auch nicht wirklich grundsätzlich. Das heißt, es gibt neue Sehgewohnheiten, neue Lesegewohnheiten, die auch die politische Debatte verändern und die auch politische Kommunikation im Alltag verändern. Das heißt, man kann heute auf dem Klo sitzen und dabei über Twitter Kontakt zum Wirtschaftsminister aufnehmen. Und wenn man gut formulieren kann und Herr Altmaier gerade Zeit hat, dann kriegt man vielleicht sogar eine Antwort, bevor man sich die Hände gewaschen hat. Das heißt, wir haben gleichzeitig eine Entgrenzung der privaten und politischen Sphäre. Wir haben auch eine Atomisierung von politischen Handlungen, das heißt stärker eine individualisierte Handlung als eine kollektive Handlung, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, dass viele individualisierte Handlungen, wenn man den Nerv trifft, auch eine Wucht annehmen können und eben auch in die politische Sphäre hineinwirken, unter der Voraussetzung eben, dass man vorhandene Netzwerke auch mobilisieren kann.
Sie hören die Kulturfragen im Deutschlandfunk heute mit dem Protestforscher Simon Theuner. Nun ist Rezo nicht unbedingt für eine Abschaffung oder Überwindung der Volksparteien. Sie können sich doch einfach ändern, räumt er ein. Ist es dafür nicht längst zu spät, wenn man sich das Zerbröseln der Sozialdemokratie zum Beispiel anschaut?
Im Grunde genommen geht es ja um eine Machtfrage. Also Parteien, zumal in der Regierung, orientieren sich eben an etablierten Interessen. Die schauen, was sagt der Industrieverband, was sagen die Gewerkschaften. Und das ist auch ein Grund dafür, dass Konflikte bei uns weniger hochkochen. Das ist auch eine Qualität in der politischen Auseinandersetzung. Aber es gibt eben auch keinen Mut zum Experiment und dazu auch mal eine etablierte Interessengruppe vor den Kopf zu stoßen. Das bedeutet eben für Protestgruppen, sie müssen ihre Anliegen stärker machen als die der Autoindustrie und am Ende eben auch mit dem Verlust von Wählerstimmen drohen. Das ist ja für Parteien immer die ultimative Währung. Das heißt, die Frage ist, stellt sich ja, warum führen wir nicht den ticketlosen öffentlichen Nahverkehr ein? Warum besteuern wir Kerosin überhaupt nicht? Bahnfahrkarten kosten aber den vollen Mehrwertsteuersatz. Das sind so Fragen, die man sich stellen kann und wo man im Moment auch gute Chancen hätte, gewählt zu werden, wenn man die offensiv stellt.
Ein mediengewandtes junges Gesicht könne heute verkünden, was es wolle. Wie zum Beispiel der JUSO-Vorsitzende Kevin Kühnert, altsozialistische Rezepturen, ohne mit Einbußen des Hypes um seine Person rechnen zu müssen. Woran liegt das? Was sagt dies möglicherweise über den Politikbetrieb wie auch über die zerrütteten Generationenverhältnisse in unserer Gesellschaft?
Ja, ich glaube, diese Kritik an der Oberfläche ist auch ein Ausdruck von der Skepsis gegenüber einer neuen Form der Kommunikation, die sich da abbildet. Das ist ja keine substanziell begründbare Kritik, sondern das ist eher ein Gefühl. Die können jetzt einfach kommen und sagen, was sie wollen. Das Interessante ist ja gerade an dem Video von Rezo, dass es faktenbasiert ist. Also gerade in dem Feld von Klimapolitik ist das ja völlig unstrittig, was er sagt. Es ist ein gut recherchiertes Video und es ist dafür eigentlich auch relativ untypisch für YouTube-Videos. Insofern hat man sich da eigentlich den Falschen rausgegriffen, um dieses ganze Feld zu problematisieren, weil genau da eingelöst ist, was man sich wünscht im Grunde genommen. Dass man nicht einfach irgendeine Meinung präsentiert und irgendwas erzählt, sondern dass man das hinterlegt mit Belegen und Fakten. Und genau das ist ja auch gelobt worden von anderer Seite.
Umgekehrt wäre auch zu fragen, ob Social Media ihre Macht, ja Medienmacht, Frage, gibt es die überhaupt, nicht überschätzen? Wie gewaltig stufen sie denn deren Einfluss auf die politische Meinungsbildung ein?
Ja, es gab eine Phase, wo es tatsächlich sehr stark eine Überschätzung von Social Media gab, also wo der arabische Frühling als eine Facebook-Revolution verkauft worden ist, auch von Facebook übrigens. Wenn man dann genauer hinguckt, ist klar, Facebook ist wichtig, um eine Sichtbarkeit zu schaffen, sowohl in einem Land, in dem ein autoritäres Regime herrscht, als auch nach außen. Wir haben ja vor allen Dingen die Äußerungen von den englischsprachigen, besser gebildeten Leuten in Ägypten zur Kenntnis genommen. Aber ob das nun wichtig dafür ist, die Leute auch zu mobilisieren und auf die Straße zu bringen, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Also da waren in Ägypten ganz andere Faktoren wichtig. Da sind persönliche Kontakte über Nachbarschaften, über Kollegen, über die Familie wichtig. Und insofern muss man sowas immer mit Vorsicht genießen. Ich glaube auch, auf der anderen Seite, dass immer die Tatsache, dass Kommunikation heute sehr stark über soziale Medien funktioniert, eben auch verändert, wie wir politisch diskutieren. Die Tatsache, dass Medien nicht mehr als Leitmedien funktionieren, sondern nur noch zum Teil zur Kenntnis genommen werden. Also, dass man nicht eine ganze Zeitung liest, nicht die ganze Nachrichtensendung sieht, sondern einzelne Clips oder einzelne Artikel eben sich raussucht, die verbreitet und kommentiert. Das hat natürlich auch die Vormachtstellung des Journalismus in Frage gestellt in der Einordnung der Welt. Das haben die Userinnen und User inzwischen immer mehr selbst übernommen. Und an der Stelle baut sich immer mal wieder, nicht regelmäßig, aber immer mal wieder eben auch eine Position der Stärke oder der Macht heraus, weil man eben öffentliche Diskurse auch sehr stark über Social Media mit beeinflussen kann, weil man Themen setzen kann.
Wir sollten unbedingt noch ein Wort über die große Randschmeiße von Politikern hier verlieren, also dem Versuch der Instrumentalisierung des Jugendprotestes. Die Jugendversteher sind wieder unterwegs. So hat es den Anschein mit, wir waren auch mal jung und wie schön, dass die Jugend sich wieder für Politik interessiert. Herr Polenz zum Beispiel fordert auch, wir sollten täglich alle eine Stunde twittern. Wie würden Sie solche Herangehensweisen beurteilen?
Na, ich glaube, da stehen sehr unterschiedliche Motivationen dahinter. Das eine ist natürlich auch eine klassische Strategie, die Umarmung zu signalisieren. Ja, wir haben euch verstanden und wir übernehmen das jetzt. Das ist sozusagen bei politisch Verantwortlichen sehr häufig auch eine Strategie. Man macht aber im Grunde genommen genauso weiter und macht vielleicht ein bisschen Symbolpolitik, aber ändert grundsätzlich nichts. Aber was an dem Lob auch interessant ist, ist, dass es eben auch eine sehr starke Erleichterung ausdrückt bei den Menschen, die sehr lange schon in dem Themenfeld in der Klimapolitik arbeiten, die seit 10 Jahren Teil der Klimabewegung sind und dieses Momentum immer gefehlt hat. Also genau, dass sich dieses Gelegenheitsfenster öffnet, dass grundlegend andere politische Entscheidungen denkbar werden, das drückt sich auch aus in dem Lob. Und man sieht es auch bei der Wissenschaft, die selbst aufgewacht ist und auch realisiert, dass ihre Stimme auch gebraucht wird, um voranzukommen. Und insofern sozusagen sehe ich dieses Lob für die Jugendproteste sehr ambivalent. Also man hat sehr unterschiedliche Motivationen, die da reinspielen.
Sie schulden uns noch eine Einschätzung der Protestbewegungen, wie wir sie in den letzten 10 Jahren häufiger erlebt haben, die aber eher kurzlebig gewesen sind. Liegt hier nicht eine Überschätzung der Wirkungskräfte vor? Denken Sie an Arabellion 2010 als eine Art von, Sie haben es bereits erwähnt, Facebook-Revolte der Jungen. So wurde damals der Aufstand stilisiert, was sich hinterher allerdings als ziemliche Übertreibung herausstellen sollte, von der mageren politischen Bilanz von Arabellion einmal abgesehen. Oder nehmen Sie die empört euch Proteste gegen Wall Street und den globalisierten Kapitalismus oder auch die Piraten, die sich auch in gewisser Weise als Bewegung verstanden haben, ins Parlament hinein, ist auch nicht mehr allzu viel zu sehen, bis hin zum Gelbwesten-Protest in Frankreich oder Sarah Wagenknechts, muss man sagen, Rohrkrepierer namens Aufstehen. Wie würden Sie diese Bewegungen auch von ihrer Kurzlebigkeit her beurteilen?
Da das alles sehr unterschiedliche Phänomene sind, auf die man im Einzelnen eingehen müsste, würde ich erstmal was Allgemeines sagen. Ich glaube, es gibt grundsätzlich eine Unterschätzung der Wirkung von Protest. Also die Tatsache, dass Forderungen von Protest nicht eins zu eins in der Politik umgesetzt werden, das ist eigentlich die Regel. Und es kommt relativ selten vor, dass eine Protestbewegung es gelingt, solche sichtbaren Entscheidungen herbeizuführen innerhalb von einer kurzen Zeit, sondern Proteste wirken auf einer anderen Ebene. Sie wirken, indem sie die Wahrnehmung von Menschen verändern, die Meinung von Menschen verändern. Sie wirken, indem sie die Beteiligten an Politik heranführen und dass sie bei den Beteiligten eben eine bestimmte Vorstellung von politischer Intervention entwickeln, die dann auch in ihrem späteren Leben relevant werden. Aber vor allen Dingen, glaube ich, diese Ebene der diskursiven Intervention, wir bringen etwas auf die Tagesordnung, was vorher nicht da gewesen ist, das ist bei sozialen Bewegungen ein wichtiger Faktor. Bei Occupy Wall Street zum Beispiel ist es so, ja, da haben die Besetzung nicht sehr lange angehalten und man sieht an der Oberfläche nicht, dass da noch weiter was passiert ist. Das ist, wenn man genauer hinguckt, nicht der Fall, sondern da in den nachfolgenden Bewegungen, Black Lives Matter zum Beispiel, gibt es Organisationskerne von den Occupy-Protesten, die da weiterwirken. Aber vor allen Dingen haben die auch die politische Debatte in den USA verändert. Also, dass jemand wie Bernie Sanders oder dass Alexandria Ocasio-Cortez, dass die Erfolg haben und dass die mehrheitsfähig sind in den USA. Das hängt sehr stark mit der Parole, wir sind die 99% zusammen und dem Boden, der dadurch bereitet worden ist. Das ist natürlich nicht der einzige Faktor, der dazu führt, aber es ist ein wesentlicher Faktor, dass die Debatte verändert worden ist und dass über die Verteilung von Eigentum, Reichtum und Vermögen in den USA überhaupt wieder gesprochen wird.
Und warum verfing Aufstehen nicht?
Ja, also zu Aufstehen lässt sich sagen, das ist vielleicht en vogue, sich zur Bewegung zu erklären, weil Parteien weniger attraktiv geworden sind und auch eben deutlich weniger Begeisterungsstürme sorgen als in der Vergangenheit. Aber das ist in den meisten Fällen eben Etikettenschwindel, weil es nicht wirklich ein Partizipationsangebot gibt. Es gibt nicht die Möglichkeit, sich tatsächlich mit seinen Belangen einzubringen in dem, was da Bewegung genannt wird. Und das war bei Aufstehen nicht viel anders. Da gab es keine Verbindung zu bestehenden sozialen Bewegungen, sondern es gab sozusagen die Erklärung, wir gründen jetzt eine Bewegung, aber da ist kein Beispiel bekannt, wo das geklappt hätte in der Vergangenheit.
Simon Theune, zum Abschluss ein paar Schlichtungsvorschläge im Generationenkulturkampf. Wir haben schon drüber gesprochen. Rousseau sagt, die Parteien können sich doch ändern. Und Herr Polenz rät allen, eine Stunde am Tag zu twittern. Ich habe noch ein paar andere Vorschläge zu unterbreiten. Mehr Kinderrechte im Grundgesetz, ein Wahlrecht mit 16, eine Parlamentsquote für unter 30-Jährige, mehr Volksentscheide auf Bundesebene und vor allem massive Nachhilfen in Social Media. Einverstanden oder fällt Ihnen noch mehr ein?
Grundsätzlich ist klar, also mehr ist immer gut und im Moment gibt es, glaube ich, Defizite in den Angeboten, die man Jugendlichen machen kann. Aber dahinter liegt auch ein größeres demokratietheoretisches Problem. Das heißt, Regierung und Parlamente treffen Entscheidungen, die sich nicht nur auf das Leben des Wahlvolks auswirken. Das heißt, diejenigen, die am meisten betroffen sind, die haben keine Mitsprache. Die unter 18-Jährigen, die Menschen im globalen Süden, die gerade beim Klimawandel vor allen Dingen betroffen sind. Und das ist auch der Impuls für viele soziale Bewegungen, zu sagen, es gibt da Interessen, die in unserem politischen System nicht vertreten sind, die müssen wir auf die Straße bringen, die müssen wir anwaltschaftlich vertreten. Ob das jetzt die Solidaritätsbewegung in den 80er Jahren ist oder die Umweltbewegung, jetzt die Klimabewegung, das sind alles Bewegungen, die auf dieses systemische Problem aufmerksam machen. Wie ändert man das? Also indem man tatsächlich echte Beteiligung schafft. Die Absenkung des Wahlalters ist so eine Möglichkeit, wo einfach neue Möglichkeiten zur Beteiligung gegeben werden und eben nicht nur Scheinpartizipation. Man muss aber auch bereit sein, die Macht, die man hat, zu teilen. Dafür braucht es den Druck von unten, aber eben auch die Bereitschaft, Interessen zu berücksichtigen, die eben sich nicht in Wählerstimmen widerspiegeln. Und das mit der ganz einfachen Begründung, dass wir im Grundgesetz stehen haben, die Würde des Menschen ist unantastbar und es ist auch die Aufgabe des Staates, sie zu schützen und zu achten. Das gilt nicht nur für die Menschen, die gerade wählen dürfen, sondern für alle Menschen.
In den Kulturfragen hörten Sie den Berliner Protestforscher Simon Theune im Gespräch mit Norbert Seitz.